Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Judith Taubert. Einen schönen guten Nachmittag zusammen. Das Thema Organspende ist ja ein sehr wichtiges Thema, vor allem hier in Deutschland, wo die Spendenbereitschaft ja nicht allzu atemberaubend hoch ist. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema reden. Da gibt es ja zwei Seiten. Zum einen sind es die Angehörigen und die Betroffenen selbst, die sagen, sie brauchen dringend ein neues Organ, weil sie eben defekte Lunge haben. Die Niere arbeitet nicht mehr lang oder auch die Leber muss ersetzt werden. Dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite von denjenigen, die sagen, ja, ich wäre ein potenzieller Spender, aber ich habe so meine Befürchtungen, was eine Organspende angeht. In diesen Dschungel von Informationen wollen wir heute ein bisschen Licht reinbringen, ein bisschen Licht ins Dunkle und natürlich auch ein paar neue Informationen zu diesem Thema mit einbringen. Zum Gast, hier in der Plattform heute Nachmittag zum Gast, als Gäste, jetzt habe ich den Satz endlich mal komplett und fertig, sind heute Karl-Heinz Dewitz und Helga von Neubeck, Sie sind beide vom Runden Tisch, Bioethik Ulm-Neu-Ulm. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen heute Nachmittag hier bei Radio Free FM.
Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir starten jetzt mal rein mit einer ganz klassischen Vorstellungsrunde. Das bedeutet, wir möchten ein bisschen was genau über Sie erfahren. Was ist über Sie wichtig? Fangen wir doch mal bei Ihnen, Frau von Neubeck, an.
Gut, mein Name ist Helga von Neubeck. Ich lebe seit 59 Jahren hier in Ulm. Sie hören also auch gleich mein Alter. Bin verheiratet, bin technische Assistentin an der Uni Ulm seit beinahe 35 Jahren. Wir haben zwei Söhne und das Besondere ist, dass unser ältester Sohn, der jetzt 33 Jahre alt ist, mit Trisomie 21 geboren wurde. Seit der Geburt von unserem Sohn vor 33 Jahren engagieren wir uns als Eltern und ich noch mehr eben in der Schule, in der unser Sohn ging, die Gustav-Werner-Schule in Ulm. Dann jetzt ist unser Sohn mittlerweile in der Werkstatt der Lebenshilfe Donau-Iller. Da engagiere ich mich in zwei Gremien. Ja, und seit langem eben engagieren wir uns, der Herr Dewitz und ich, im Runden Tisch Bioethik Ulm-Neu-Ulm. Der Runde Tisch ist vor 20 Jahren entstanden und seit 6 Jahren bin ich diejenige, die als Ansprechpartnerin gilt.
Wie der Runde Tisch praktisch aufgebaut ist, wer alles dabei ist und über was man diskutieren kann, das wollen wir gleich noch ein bisschen genauer beleuchten. Jetzt stellen wir natürlich erstmal unseren zweiten Gast noch vor, auch an Sie, herzlich willkommen, Herr Karl-Heinz Dewitz. Und so viel kann ich von vornherein schon mal sagen, Sie haben beruflich nichts mit dem Thema zu tun.
Nein, ich habe beruflich nichts mit dem Thema zu tun, ich arbeite bei der Stadt. Ich habe seit vor ungefähr 30 Jahren mit dem Thema begonnen, mich zu interessieren und habe dann nach vor vielleicht 15 und nein, vor 20 Jahren den Runden Tisch entdeckt, ging aber dann nicht hin, kam dann vor ungefähr 8 Jahren dazu und ich bin eben sozialpolitisch interessiert und habe eben das Thema der Bioethik durch ein persönliches Erlebnis, durch eine Abtreibung bin ich da drauf gekommen. Meine Hauptthemen sind quasi diese Organtransplantation oder auch Sterbehilfe.
Haben Sie auch Privatbezug zu diesem Thema? Also die Frau von Neubeck hat es gerade eben gesagt, Sie hatten so mit Trisomie 21.
Nein, ich habe meine Kinder sind gesund. Ich habe da nichts zu tun, ich arbeite auch nicht mit Behinderten zusammen. Es kommt bei mir eben nur aus einem
rein interessenshalber,
von daher ist mein Engagement in dieser Gruppe.
Das sind also unsere heutigen Gäste hier in der Plattform. Frau Helga von Neubeck und Herr Karl-Heinz Dewitz vom Runden Tisch Bioethik Ulm-Neu-Ulm. Wie der Runde Tisch aufgebaut ist, wann Sie diskutieren und vor allem über welche Themen Sie diskutieren, das hier gleich in der Plattform. Jetzt gleich unmittelbar nach der Musik sprechen wir dann über die Organtransplantation. Das ist ja ein ganz interessantes Thema und der Runde Tisch hat sich damit beschäftigt, eben auch aus dem Grund, weil es aufgrund von den Skandalen und aktuelle Fehlinformationen rund um dieses Thema natürlich einen großen Anlass dazu gab und natürlich jetzt auch immer noch gibt, denn ich habe es am Anfang schon gesagt, die Spendenbereitschaft ist in Deutschland nicht allzu hoch. Dieses Thema wollen wir gleich hier ein bisschen genauer beleuchten, hier in der Plattform. Am Mikrofon ist Judith Taubert und zu Gast sind Herr Karl-Heinz Dewitz und Frau Helga von Neubeck vom Runden Tisch Ulm-Neu-Ulm. Cave Painting, Painting mit Rio hier in der Plattform. Am Montagnachmittag zu Gast der Runde Tisch, beziehungsweise namentlich genannt Frau Helga von Neubeck und Herr Karl-Heinz Dewitz. Es geht um Bioethik und jetzt soll es um die Organspende gehen. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema, eben weil viele Menschen fragen, was ist eine Organspende überhaupt und vor allem, welche Gefahren verbergen sich dahinter. Wenn ich das jetzt vorhin richtig verstanden habe, sind Sie nicht von vornherein für die Organspende. Frau von Neubeck, habe ich das richtig verstanden?
Also man muss das, da muss ich ausholen. Auf der einen Seite brauchen oder wollen Menschen Organe haben, weil durch eine Erkrankung ihre Organe kaputt sind bzw. versagen. Und vor allen Dingen für Nierenpatienten, die lange an der Dialyse sind, wäre eine gespendete Niere ein Segen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, wie wird die Aufklärung für Menschen gemacht, die jetzt eine Organspende oder bereit sind, eine Organspende zu machen? In den Medien wird beschrieben, dass es ein Akt der Menschenliebe sein könnte oder dass man was Gutes tut. Aber ist es das wirklich? Wird da etwas nicht in den Mund gelegt, sondern ich bin ja eigentlich jemand, der einen unversehrten Körper haben will, wenn ich gehe und auch ein würdiges Sterben haben will. Und das wird eben bei der Organtransplantation oder vorab bei der Organentnahme eben nicht möglich sein, dass ich mich von einem Angehörigen verabschieden kann. Genauso, dass ich ein Kind, das ich vielleicht verloren habe, nicht betrauern kann in dem Moment, wenn es geht. Mhm. Es ist also eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten, aber ich für mich habe entschieden, dass ich also nicht Organspenderin bin, aber auch kein Organ haben möchte.
Okay. Sie sind jetzt aber praktisch auch nicht in der Situation, dass Sie eins bräuchten.
Nein, bin ich nicht.
Okay. Jetzt ist es aber natürlich ganz anders wie Blutspenden. Zum Blutspenden geht man, dann soll man gut trinken und dann wird das Ganze wieder sozusagen. Mhm. Bei Organspenden ist es ja ein bisschen anders. Da hat man das Organ dann praktisch das ganze Leben nicht mehr. Jetzt gibt es ja Organe, die kann man spenden, wenn man noch lebt. Und man kann auch ohne dieses Organ weiterleben, weil es beispielsweise doppelt gibt. Mhm. Es gibt aber auch Organe, wie beispielsweise die Lunge, ohne die Lunge kann man logischerweise nicht leben. Sie sind also, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht für die Organspende an sich, weil Sie eben auch Bedenken haben.
Man muss aufklären insofern. Also wir sind ja vom Runden Tisch der Meinung, dass der Hirntod nicht der Tod des Menschen ist, sondern dass ein Mensch im Sterben ist. Wenn in dem Organspendeausweis stehen würde, ich bin bereit, Organe zu spenden, auch wenn ich ein Sterbender bin, dann bin ich für Organspende. Aber so steht ja eigentlich drin, dass ich tot bin. Und nach meiner oder unserer Auffassung ist dieser Mensch, der einen Hirntod hat, nicht tot. Es sind mittlerweile auch sehr viele Ethiker im Zweifel, beziehungsweise sagen genau eben, dass der Hirntod nicht der Tod des Menschen ist, sondern er wurde ja konstruiert, ich meine 1998 von einer Universität in den USA.
1968 schon.
Oder, ach, Entschuldigung.
Harvard, ja. Medizinschule.
Genau.
Harvard Medizinschule. Mhm.
Und dass juristisch einfach an einem toten Organe entnommen werden kann. Mhm. Das ist die eine Seite. Es muss ja juristisch sein, richtig sein, aber es wurde einfach etwas festgelegt, was nach unserer Auffassung einfach nicht der Tod ist.
Warum ist der Hirntod nach Ihrer Meinung nicht der Tod an sich, Herr Davids?
Es gibt eben verschiedene Meinungen. Eben die Medizinschule Harvard hat 1968 eben den Tod sozusagen, früher war Herzstillstand der Tod allgemein, und da wird es quasi bestimmt, eine neue Todesart sozusagen. Es hat Deutschland übernommen, demokratisch bestimmt, wann man tot sei. Mhm. Seltsamerweise ist 42 Jahre später genau die gleiche Universität Harvard sagt, der Hirntod ist nur eine Definition. Also die sind zurückgerudert. Oder 2008, die Ethikkonvention in den USA sagt, der Hirntod ist kein Tod. Mhm. Und ich kann das mal ein bisschen schildern. Beim Hirntod im Menschen...
Da sind keine Gehirnströme mehr nachweisbar.
Ja, das gibt es auch noch eine Diskussion. Da gibt es welche, wenn man genauer noch Messinstrumente durch die Nase einführt und so weiter, könnte man doch noch mehr rausbringen. Dann dieser Hirntote hat dann regelt seine Temperatur selber, ist warm, hat Puls, hat rosa Wangen. Also wenn jemand denkt, der dazukommt, das geht da oft Pflegepersonal hauptsächlich, aber auch Ärzte so, die haben da Probleme visuell mit diesem Hirntoten, weil der sieht aus wie ein Schlafender. Der hirntote Mensch kann Kinder können sexuell reifen, Männer können zeugen, und finde ich ganz besonders wichtig, das Immunsystem arbeitet noch. Also bei Immunsystem muss ja irgendwo jemand dahinter stehen, dass ich mich wehre. Mhm. Und das Immunsystem arbeitet eben, kann Fieber bekämpfen, dann gibt es Ausscheidungen noch. Und dann zur Geschlechtsfähigkeit kann man sagen, nachgewiesen, wahrscheinlich schon mehr, aber nachgewiesen sind 18 Frauen, die im Hirntodzustand Kinder gebaren und austrugen. Mhm. Es gibt in den USA noch einen Doktor, der heißt Alan Shimon, der hat nachgewiesen, also nur die nachgewiesene, 175 Fälle weltweit, Hirntote, die mindestens eine Woche bis zu 14 Jahre danach noch lebten. Also eine Woche bis 14 Jahre. Also das ist einfach für mich so ein Fingerzeig, wo ich denke, Da komme ich.
Das heißt, die haben praktisch so ein bisschen ein Problem mit der Definition Hirntod,
genau.
Weil sie eben auch durch Studien erfahren haben, also dass Hirntote eine relativ lange Zeit, und 14 Jahre ist ja zweifellos genau. Eine lange Zeit, leben können.
Genau. Die offizielle in Deutschland, da gab es eine Anfrage an die Bundesregierung, die hat damit keine Probleme. Mhm. Aber ich meine eben, das sind schon massive Einwände, wenn man an den Tod so festmacht. Es gibt natürlich auch noch die Diskussion, ob man den Herzstillstand als Todesursache nimmt und Organe entnimmt. Dass man die Leute, die das möchten.
Wobei Herzstillstand ja per Definition zweifellos ein Tod ist. Weil
ja, da gibt es auch eine Untersuchung, die das durch ein Zusammenkommen von Spezialisten in der Schweiz damals, in Holland damals, die haben das untersucht, da gab es einen Streit zwischen Spezialisten, der Herzstillstand, wann ist definitiv der Mensch tot, nach 2 Minuten oder nach 10, da gab es nämlich einen grausamen Fall, da wo das eben unklar war, und es ist bei Herzstillstand ist eben auch so, da kann jemand Angst bekommen, sagen, reanimieren Sie mich nicht mehr, holen Sie bloß mein Organ. Also da kann eine Angst entstehen, die muss jetzt nicht faktisch da sein. Aber die Bevölkerung könnte in eine Angst kommen, dass sagen, beim Herzstillstand, dass man eben sagt, ja, ich habe einen Herzstillstand, dann versuchen mich gar nicht mehr zu reanimieren. Mhm. Mhm. Und da ist eben, das ist, dieser Begriff ist auch ein bisschen wackelig, sage ich, wie der Hirntod, ist auch sehr wackelig. Es ist eben das Problem, dass man das Organ will. Und das finde ich auch die Fokussierung, und so wird auch immer geredet. Wir brauchen Organ. Und ich sage, hallo, diese Argumentation möchte ich bitte nicht eingehen. Ich möchte es breiter anschauen und sagen, was will der, also der Patient oder und die anderen. Und dann, aber wenn ich nur fokussiere auf, ich brauche ein Organ, dann entsteht meiner Ansicht nach eine Schieflage.
Also ein sehr kompliziertes Thema, über das man auch sehr gut diskutieren kann, und das wollen wir jetzt auch gleich im Anschluss noch tun. Unter anderem soll es dann darum gehen, wie geht denn so eine Organspende überhaupt vor sich? Welche Risiken gibt es bei einer Organspende, beispielsweise wenn man eine Organspende vornimmt, bei der man selbst noch lebt, also bei vollem Bewusstsein ist, das ist ja auch möglich. Und vor allem, was sind die Probleme bei Organspenden, die man hat, wenn man Hirntod oder Herztod ist? Wir haben ja gerade eben festgestellt, da gibt es verschiedene Definitionen, man ist sich nicht ganz so einig. Wir wollen das weiterhin ein bisschen beleuchten hier in der Plattform. Zu Gast der Runde Tisch Bioethik Ulm-Neu-Ulm, Frau Helga von Neubeck und Herr Karl-Heinz Dewitz. Sie sind beide sehr lange Zeit an diesem runden Tisch aktiv und möchten uns heute ein bisschen genau informieren über das Thema Organspende. Big Deal mit In Your Car hier in der Plattform. Zu Gast der runde Tisch Bioethik Ulm-Neu-Ulm, Karl-Heinz Dewitz und Helga von Neubeck. Wir haben jetzt gerade eben schon über die Organspende gesprochen und über dieses Thema wollen wir jetzt auch noch weiterhin reden. Über das Thema Hirntod gibt es strittige Meinungen. Herr Dewitz hat uns gerade darüber informiert. Herr Frau von Neubeck, wie ist denn jetzt der Status quo beim Hirntod aktuell in Deutschland?
Also in Deutschland gilt der Hirntod, wenn das Großhirn, Kleinhirn und der Hirnstamm vollständig ausgefallen sind. Er wird dann durch zwei unabhängige Ärzte festgestellt im Abstand von 12 Stunden oder 24 Stunden, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen werden Untersuchungen gemacht, sodass dann am Ende gesagt wird, unterschrieben wird, dieser Patient ist hirntot. Man kann ein EEG machen, man kann Angiografien machen, und man muss vorher ausschließen, dass ganz bestimmte Krankheiten vorhanden sind. Schlafmittel müssen vorher abgesetzt werden und ganz genau eigentlich bestimmte Krankheiten ausgeschlossen sein. Mittlerweile weiß man aber auch, dass in den letzten Jahren in manchen Zentren, die diese Untersuchungen machen, geschludert wurde und eben dann doch nicht nach dieser Vorgabe dieser Hirntod festgestellt wurde. Das lässt Fragen offen.
Die Frage wäre zum Beispiel, warum hat man geschludert?
Ja, das wäre eine Frage. In der Zwischenzeit wird auch gefordert von Ärzten selber, dass Neurologen zu diesen Untersuchungen zugezogen werden, weil die ja am ehesten die Erfahrung haben. Oder eben Ärzte, die sehr viel Erfahrungen in dieser Richtung haben.
Das ist praktisch auch das Problem beim Thema Hirntod, dass man den Hirntod nicht immer zweifelsfrei feststellen kann. Und natürlich dann auch, ob der Hirntod tatsächlich der definitive Tod ist, sozusagen. Jetzt haben wir noch einen zweiten Aspekt sozusagen, und zwar, wie funktioniert denn eine Organspende überhaupt? Herr Dewitz, wie muss ich mir das vorstellen oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn man ein Organ spendet, dann ist klar, aus einem Körper wird das Organ entnommen, in den anderen Körper wird es wieder eingepflanzt. Wo sind denn da die Besonderheiten und vor allem, wo sind denn da die Risiken?
Also lassen wir mal die Lebensspende weg, das ist ja hauptsächlich im Nieren. Das sind überhaupt die meisten Organspendevorgänge, wird über Niere gehen.
Einfach aus dem Grund, weil man auch mit einer Niere noch gut leben kann.
Genau, aber auch insgesamt von allen Organspenden ist die Niere am meisten transplantiert. Mhm. Das als Nebensatz zu betonen, muss man auch sagen, die Organspende-Werbung sagt uns vor, dass wir immer Leben retten, wenn wir spenden. Das stimmt teilweise eben nicht so, weil man kann auch mit einer defekten Niere leben und dann stirbt man aber nicht. Es geht einem vielleicht schlecht, aber schlechter, wenn man immer zu Dialysen muss. Aber man kann eben sagen, das so stimmt die Definition nicht. Man tut kein Leben retten, immer, wenn man Organ spendet.
Man stirbt eigentlich an der Krankheit. Und es wird nie eigentlich so gesagt, ich sterbe an einer Krankheit. Wenn ich kein Organ habe oder wenn ich eine andere Krankheit habe und kein Medikament da ist, dann sterbe ich auch unter Umständen. Also ich kann diese Spende nicht einfordern.
Mhm. Und das ist praktisch auch das ganze Problem an der Sache.
Richtig.
Dass man praktisch sagt, okay, Organspenden leben nicht zwangsläufig leben. Wenn man jetzt aber praktisch von der Niere weggeht und zur Lunge hingeht, ohne Lunge kann man schlecht leben und mit einer defekten Lunge wird das Leben sehr unangenehm.
Oder ohne Herz etc. etc. Freilich hat es zuerst den Weg geschrieben, dass eben jemand sich bereit ergeht, wenn er ablebt, dass er ein Organ spendet. Oder was meistens der Fall ist, dass die Angehörigen gefragt werden, wie war eventuell die Meinung des Patienten. Und dann wird für eben eine Explantation vorgenommen, wenn das bejaht wird. Mhm. Also die zwei Wege eben selber oder...
Also nur als kleine Definition, es gibt ja den Organspendeausweis, den kann man sich ganz einfach ausfüllen und da gibt es dann Felder wie ich bin bereit ein Organ zu spenden oder ich bin nicht bereit ein Organ zu spenden. Man kann auch angeben, wenn man bereit ist Organe zu spenden, welche Organe man gern spendet und all das wird auf diesem Ausweis vermerkt, den man immer im Geldbeutel rumtragen sollte, einfach dass diejenigen, die einen dann im Falle eines Unfalls finden, dann auch Bescheid wissen, wie steht der Patient in diesem Fall zum Thema Organtransplantation und vor allem will er, dass Organe transplantiert werden oder möchte er das eben nicht. Genau. Eine Organspende an sich, wenn man jetzt, Sie haben es am Anfang angedeutet, von einer toten Organspende ausgeht sozusagen, das heißt, ein Organ wird von einem Toten entnommen. Wie geht es von sich?
Also es werden ja nur Patienten genommen, die auf Intensivstationen liegen, also das sind ungefähr 10% über den Daumen der Leute, die sterben, also ist auch eine sehr begrenzte Anzahl von Leuten. Und wenn jetzt die Zustimmung ist zur Organspende, entweder von den Angehörigen oder selbst, dann beginnt eben die Transplantation und es beginnt eben, dass man das Blut herauslöst aus dem Körper und eine Kaltperfusion einführt, das ist ein milchweiße Flüssigkeit, der Körper des Patienten dann oder des Toten, in Anführungszeichen, wird dann eben auch ganz weiß. Das ist eben auch ein Bild, weil die Organe müssen ja gekühlt sein und dann transportiert werden. Und es geht eben nicht, wenn das Blut drin ist. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie viele Organe transplantiert werden. Je mehr Organe transplantiert werden, umso mehr muss natürlich auch das Operationsteam diesen Menschen sozusagen diese Organe entfernen und dementsprechend sieht er aus. Mhm. Dazu kommt noch im Organspendeausweis, diese Diskussion haben wir noch gar nicht in Deutschland, steht auch ein kleines Feld und da heißt die Gewebespende. Die kreuzt man dann vielleicht auch mit an, dann kann einem entnommen werden zusätzlich zum Organ Augen, Augenhornhäute, Sehnen, Muskeln, Haut, Knochen und so weiter. Dann kann man sich vorstellen, wie dieser Mensch oder dieser Restmensch aussieht. Mhm. Und wenn jetzt nur in Anführungszeichen die Niere rausgenommen wird eben da, es muss einfach diese Kaltperfusion rein, dieses weiße Kühlmittel, dass das Organ eben transportierbar ist, weil er muss ja in kürzerer Zeit dann mit teilweise auch mit dem Flugzeug etc. in eine andere Klinik, wo eben jemand wartet, der dieses Organ bekommt.
Man kann nur hinzufügen, dass diese Entnahme der Organe immer in der Nacht stattfinden, wenn die OPs frei sind. Die Angehörigen können nicht mit in den OP, das wäre auch ein Schock. Also sie können sich nicht von dem Angehörigen
verabschieden.
Danke. Das Personal, das bei diesen Organentnahmen teilnehmen, die sind selber sehr belastet durch diesen Vorgang, weil insgesamt, das ist keine schöne Sache. Und die Angehörigen, die zustimmen, die sind oft hinterher sehr im Zweifel, habe ich richtig gehandelt, weil sie dann auch sich fragen, wenn sie mehr über das Prozedere wissen, habe ich richtig gehandelt, vor allen Dingen, wenn nicht eindeutig ein Organspendeausweis da war. Mhm. Also ich will nochmals betonen, wenn jemand willentlich sagt, ja, ich gebe meine Organe frei für eine Spende, ich bin auch einverstanden damit, mit diesem ganzen Prozedere, dann finde ich, ist Organspende okay. Aber solange eine Aufklärung eben nur das Gute und Schöne darstellt, finde ich, ist diese Diskussion oder diese Aufklärung einseitig.
Einseitig im Sinne von, dass man immer pro Organspende genau. ist, aber die negativen, also die Schattenseiten, immer so ein bisschen außen vor lässt.
Richtig. Und vor allen Dingen die Patienten, die ja Organe erhalten, müssen lebenslang sehr viele Medikamente zu sich nehmen, um diese Organabstoßung zu verhindern. Für manche Patienten ist dieser Organempfang eine Bereicherung. Die können sehr viel wieder in ihrem Leben, einen Lebensgewinn oder sie haben einen Lebensgewinn durch diese Transplantation. Es gibt aber auch einige, die sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das nicht machen lassen.
Mhm. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das nicht gemacht. Das ja. ist so der Satz, den ja. viele sagen. Das ist ein sehr tiefgründiger Satz teilweise auch. Und es geht eben um die Organspende, die sehr, sehr viele Risiken birgt, aber natürlich auch für viele Personen lebensrettende Maßnahmen sind. Also ein sehr spannendes Thema, über das wir auch gleich noch weiter diskutieren möchten hier in der Plattform. Zu Gast der Runde Tisch Bioethik, Karl-Heinz Dewitz und Helga von Neubeck. Jetzt hören wir hier erstmal in der Plattform das Trio Stromlos mit Caravan. Zu Gast der Runde Tisch Bioethik Ulm-Neu-Ulm, Karl-Heinz Dewitz und Helga von Neubeck. Wir möchten jetzt gern weiterreden über das Thema Organspende. Ganz wichtig dabei ist ja auch zu wissen, wie wird das Ganze geregelt. Herr Dewitz, wie wird denn Organspende an sich geregelt? Also wer bestimmt, wer welches Organ bekommt?
Also es gibt eine Organisation Eurotransplant, die regelt es, gibt bestimmte Vorschriften und danach richten sich die Kliniken in der Regel oder auch nicht. Es gab in den letzten Jahren eben dahingehend Verstöße. Da kann man auch sagen, die ständige Prüfkommission PÜK hat da sehr schlecht gearbeitet, prüft kaum. Ich zitiere, im Dezember, nur im Jahr 2013, wo der Göttinger Skandal so hochkochte, hat man bemerkt, dass die PÜK nur 4 Fälle von, es werden immerhin ein paar tausend Organe transplantiert in Deutschland, 4 Fälle nachkontrollierte. Die Prüfberichte sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es besteht keine Öffentlichkeit in der Richtung. Da lassen sich diese, lässt sich diese Organisation nicht hineinreden.
Mhm. Sie haben jetzt gerade eben den Skandal in Göttingen angesprochen. Was ist denn da konkret passiert?
In Göttingen ist Folgendes passiert. Ein Leiter des Göttinger Transplantationszentrums, ein Dr. O in der Presse, hat eben diese Bedingungen verändert. Also er hat zum Beispiel, wenn man sagt, man bekommt für bestimmte Situationen des Patienten Punkte und jemand, der die höchsten Punkte hat, bekommt auch ein Organ.
Also wenn eines verfügbar ist.
Es geht eben, ja, verfügbar ist es hier, da zitiert Herr O. in der Verhandlung, er sagte uns, so lehne ein Arzt 20, 30 Lebern ab. 20 oder 30 lehnt er ab. In einem Fall wurden sogar 99 Lebern abgelehnt. Mhm. Man muss nur in der Rangliste weit oben stehen. Das geht so, ein Patient erhält nachträglich Dialyseprotokolle, obwohl er nie eine Dialyse stattgefunden hat. Also man kann das heben, wenn man manipuliert. Bei dem,
und das hat dieser Arzt eben gemacht.
Er hat es eben gemacht. Er hat eben zu viel Punkt gegeben und hat es. Er war, was er dem Arzt nicht angreifen kann. Er hat einen Vertrag, dass er so und so viel Transplantationen an Zusatz bekommt. Und es ging mir ziemlich schnell. Nachträglich hat man das rausgefunden. Eben, es geht ziemlich schnell, dass er also sehr viel transplantiert hat. Und wenn dann er die Punktzahl, also die Fälle erreicht hat, wo sein Zusatzhonorar dazu kam, hat es mit der Transplantation extrem schnell abgenommen. Also kann man sagen, man kann jetzt vielleicht dem einzelnen Arzt das gar nicht so alleine die Schuhe schieben, sondern das hat auch mit unserem System zu tun. Man kann da auch sagen, es gab eine externe Prüfungskommission und da kann man sagen, die kam zur folgenden Überzeugung. Im gesamten deutschen, also im gesamten deutschen Transplantationssystem fehlt es an Kontrolle. Die PÜG, also die Überwachungskommission, ist erst durch die Göttinger Zustände reagiert, hat aber also richtig reagiert. Vorher haben sie nur ein paar Fälle eben untersucht. Mhm. Und diese Untersuchungen und Prüfdinge, die gibt es für die Öffentlichkeit nicht. Das ist nicht zugänglich, da muss man sagen, das ist auch ein Schwachpunkt. Vor ein paar Jahren wurde in Essen Dr. Brölsch verurteilt, der hat Herz transplantiert und der hat es so gemacht, er hat sich selbst nicht bereichert, er wurde auch verurteilt wegen Eigenbereicherung, aber das gehört auch nicht in dieses Thema. Es war eben, er hat gesagt, die Professoren müssen ja Drittmittel einspielen und da hat er gesagt, sie zahlen auf das Konto so und so viel ein, dann bekommen sie schneller ein Herz als der andere. Das ging bis eine israelische Patientin hat 100.000 Euro auf dieses Drittmittelkonto eingezahlt, also Spenden gesammelt, der Herr Brölsch. Dadurch wurde er vor ein paar Jahren verurteilt vom deutschen Gericht. Und man sieht da quasi, da dringen Motive rein in das Thema Organtransplantation, die eigentlich nicht hineingehören und die auch schlecht kontrolliert sind. Das ist eben auch Erkenntnis aus diesen Vorfällen aus Göttingen und vorher Regensburg und so weiter. Und jetzt ist man nämlich im hellen Aufruhr. Aber es ist eben schon, wenn man das liest, ist schon, oder dass der Göttinger Therapie, Transplantationsleiter sagt, er kann viele, viele Organe haben, wenn er nur will, wenn es nur hochdreht, also die Punktzahl, das lässt auch überrascht sein. Und was anders überrascht auch noch, das kann ich. Da kam eben diese PÜG und hat es überschaut und hat gesagt, am Göttinger Klinikum wurden 128 geprüfte Patienten, wurden 61 Verstöße gefunden. 27 der Transplantationen hätten nicht gemacht werden dürfen.
Weil man eben die Patienten zu hoch gestuft hat.
Oder gab es da andere Schlampereien? Nein, gar nicht. Man hat man muss auch als normaler Mensch dann aufpassen, dass man nicht auf eine Warteliste kommt, obwohl man gar kein Organ braucht. Das ist mein Rückkehrschluss. Es war von 100, wir haben dann noch mehr untersucht, und von 132 Patienten auf der Warteliste sind 69 übrig geblieben. Mhm. Also schon, das sind bloß ein paar Leute, wo man sagen, gut, es gibt ja so Zweifelsfälle, zum Beispiel bei Lebern ist schwierig, das ist so ein Nebending, bei Lebern ist hauptsächlich sind Alkoholkranke, die müssen vor der Ding, müssen sie ein halbes Jahr trocken sein eigentlich, sonst dürfen sie nicht transplantiert werden und das wurde teilweise auch umgangen, aber das ist, ja.
Also ein sehr komplexes Thema sozusagen. Und es geht auch einfach darum, dass man bei der Organspende nicht immer ganz sorgfältig geprüft hat. Wo sind denn Ihrer Meinung nach die Punkte, an denen man zuerst ansetzen könnte? Was könnte man ad hoc verbessern sozusagen?
Ja, indem man eben diese Prüfkommission, diese Berichte eben einsehen kann. Also sagen wir, da braucht vielleicht nicht jeder, aber zum Beispiel...
Also mehr Transparenz sozusagen.
Transparenz, das ist ja nicht neu, diese Forderung. Das betrifft ja nicht nur die Organtransplantation, sondern viele andere Sachen. Das gehört quasi überschaubar gemacht, aber ich meine jetzt eben, es geht auch insgesamt so, welche Anreize setzen wir? Und das ist eben auch ein Feld, kriegen Leute, die transplantieren, mehr Geld dafür oder nicht? Das ist auch so ein Einfluss, wo man sagen kann, gibt es Punktzahlen für die Ärzte, wenn sie so und so viel Transplantationen kriegen, sind bestimmte Bonuszahlungen. Das gehört auch, sage ich, verändert. Und insgesamt glaube ich aber, dass eher von der Bevölkerung her, wenn die Bevölkerung besser aufgeklärt ist, dass sie eben sich auch wachsamer diesen Fragen stellt und dass dann womöglich kann es auch sein, dass es weniger Transplantationen gefordert werden.
Also praktisch noch weniger, wie es jetzt zurzeit sowieso schon sind.
Ja, wenn man eben weiß, was alles passiert mit der Transplantation, gerade was die Frau Neubeck gesagt hat, eben mit der Immunsuppressiva, eben diese Immunabwehrmedikamente, wo man Lebtag nehmen muss, oder auch, dass man auch trotzdem sterben kann. Es war ja bei der Leber, Spende ist so, laut DSO ist die, wie nennt man das, 5-Jahres-Funktionsrate. Also das heißt, liegt bei knapp 50%, also 52%. Und kann man sagen, ja, soll ich mir überhaupt den Leber transplantieren lassen? Oder noch ein anderer Vorschlag, wo gar nie diskutiert wird, und da möchte ich gleich vorneweg sagen, ich möchte nicht im Einzelnen die Schuld zugeben. Nein, das ist nicht mein Ansinnen. Nicht im Einzelnen, aber als Phänomen oder wie als Gesellschaft. Warum werden Organe überhaupt transplantiert? Fettsucht, Alkohol und Tablettenmissbrauch sind die am häufigsten zur Transplantation führenden Erkrankungen.
Was man praktisch selbst in der
genau.
Hand hat.
Nein, das bin ich vorsichtig. So weit möchte ich nicht gehen. Aber
das stimmt,
aber eben,
in einzelnen Fällen
aber
ist
eben,
es nicht so der Fall.
Aber eben, nein, ich möchte es aber eben nur zur Diskussion stellen, dass es eben da ist ein Ansatzpunkt, wo man vielleicht viel mehr einwirken könnte, dass sich eben die
Also mehr Prävention sozusagen, dass
genau,
es gar nicht zu einer Organspende kommen
weniger
müsste.
Wird.
Genau. Also das finde ich auch wichtig, dass die Bevölkerung einen besseren Blick bekommt für die eigene Gesundheit und dadurch dann eben im Alter oder wenn man älter wird, auch dadurch diese Folgenerkrankungen reduzieren kann. Und es gibt sicherlich immer Erkrankungen oder Unfälle, wo Menschen dann tatsächlich ein Organ bräuchten. Und dann wären eben diese wichtigen Organe, die womöglich jetzt weniger oder jetzt sind ja schon weniger Transplantationen und dadurch auch Organspender, dass dann diese Organe wirklich für die Menschen übrig bleiben, die brauchen. Also von daher ist das schon ein Appell auch an die Bevölkerung, selber zu reflektieren, wie gesund bin ich, wie lebe ich eigentlich und kann ich manches nicht auch vermeiden.
Der runde Tisch Bioethik Ulm-Neum fordert also mehr Aufklärung, was das Thema Organspende anbelangt, aber auch über andere Themen diskutiert der runde Tisch, also andere bioethische Themen, wie zum Beispiel auch die Gesundheitskarte, die eingeführt worden ist. Welche Probleme gibt es da? Es gibt da viele Sachen, bioethische Dinge, die diskutiert werden müssen. Ein paar Themen möchten wir euch gleich hier noch an der Plattform vorstellen. Codework Hits mit Bottled Affection hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast der runde Tisch Bioethik und wir haben gerade eben erfahren, es wird nicht nur über Organspende diskutiert, sondern auch über andere Themen. Frau von Neuberg, welche Themen sind denn das beispielsweise?
Im letzten Jahr haben wir sehr viel über Inklusion gesprochen, Gleichstellungsrechte für behinderte Menschen, vorgeburtliche Diagnostik, einschließlich die ganzen Voruntersuchungen während der Schwangerschaft, also diese neuen Tests, die behinderte Menschen herausfinden sollen, der Brenna-Test zum Beispiel. Dann haben wir auch lange über die embryonalen Stammzellen diskutiert und Einladungen mit Vorträgen gehabt. Dann Sicherheit am Lebensende, also Sterbehilfe, Patientenverfügungen, Medizin und Behinderungen. Also ein weit umfassendes Feld, immer Wir nehmen immer ein Thema auf, das gerade besonders aktuell ist und reagieren dann auch mit einem Vortrag im Stadthaus, im Haus der Begegnung oder wo auch immer und hoffen dadurch dann viele Interessierte anzusprechen und aufzuklären.
Was ja beispielsweise auch die Organspende betrifft.
Zum Beispiel.
Wie viele Mitglieder haben Sie denn aktuell?
Wir sind eigentlich eine kleine Gruppe mit 8 bis 10 ständigen Leuten, eine offene Gruppe, da kann jeder mitmachen. Wir sind Einzelpersonen, wir sind in Kontakt mit beiden Kirchen, dann mit den Behinderteneinrichtungen hier in der Umgebung und wie gesagt Einzelpersonen, die einfach Interesse haben und Betroffene, das will ich auch noch sagen, also mit Behinderungen.
Bei den Mitgliedern, die Sie haben, sind es meistens Menschen, die betroffen sind oder eher Menschen, die rein interessenshalber darüber diskutieren möchten, wie zum Beispiel Herr Dewitz?
Ich würde sagen, 3/4 Betroffene und die andere sind einfach diejenigen, die Interesse an unseren Themen haben.
Das heißt, Sie diskutieren praktisch und organisieren auch Vorträge?
Jawohl.
Welche Themen stehen denn noch auf Ihrer Agenda, beispielsweise in Zukunft?
Also nachdem der Runde Tisch dieses Jahr 20 Jahre besteht, möchten wir im Herbst oder im nächsten Frühjahr den Professor Mayo, ein Ethiker und Mediziner, einladen. Wie und wo und mit wem, das wissen wir noch nicht. Ein Thema, das unsere Vorstellungen abdeckt, wäre vielleicht eben, wie hast du gesagt?
Medizin und Schicksal, das eben Medizin und Schicksal, der Professor Mayo weist eben darauf hin, dass es suggeriert wird, dass man durch die moderne Medizin auch Hoffnungen streut, dass man alles beherrschen könne und er meint, das Schicksal wäre wie herausgedrängt und er meine, es muss ja auch Platz haben oder die Balance oder, und es würde zum Beispiel als Thema, er hat auch ein Buch darüber geschrieben.
Das wäre beispielsweise ein Thema.
Eventuell ein Thema. Also mal diese Spannung, dass man sagt, was hat denn da eben Einwirkungen, die wir noch nicht so richtig einsehen oder erst einsehen lernen, also Schicksal. Und auf der anderen Seite das technisch Machbare, was natürlich auch wichtig und gut ist. Das will es nicht ausspielen gegeneinander. Aber eben, dass da auch eine Balance da ist. Eben auch für jeden Einzelnen oder je nachdem, was passiert im medizinischen Bereich.
Und die Hinterfragung, muss alles gemacht werden, was machbar ist?
Es sind also sehr, sehr viele Themen, über die Sie diskutieren. Und Sie haben es vorhin auch erwähnt, das sind alles Themen, über die man auch als, ich nenne es jetzt mal Laie, diskutieren kann. Sie sind ja alle vom Beruf her nicht unbedingt mit diesem Thema bewandert, sondern diskutieren rein aus Interesse und eben auch aus Betroffenheit darüber. Okay. Wo kann man sich denn über den runden Tisch informieren, wenn man beispielsweise mal zu Ihnen stoßen möchte?
Also über meine Privatadresse. Dann haben wir bei der Gustav-Werner-Schule in Ulm eine Homepage-Seite. Da kann man unseren Flyer herunterladen oder unsere Broschüre, dann die Ethikkarte und da steht in Stichworten, wer wir sind, was wir machen. Und unser nächster Termin, der für die Öffentlichkeit wäre, ist dann im Oktober im VH-Programm, weil wir uns in der VH in Ulm treffen.
Wie oft treffen Sie sich im Jahr ungefähr?
Also 4 bis 6 Mal, wenn wir jetzt aber einen Vortrag vorbereiten, etwas kürzer, auch in kleinen Gruppen, aber so in diesem Dreh.
Und das sind meistens Diskussionsrunden sozusagen, offene Diskussionsrunden?
Ja, wir stellen Punkte auf, was, über was wir reden können und dann haben wir bestimmte Zeit für jedes Thema und diskutieren dann darüber.
Diskutieren Sie in Anführungszeichen nur oder handeln Sie auch?
Wir handeln insofern, indem wir eben Vorträge organisieren oder auch an Politiker schreiben, EU-Abgeordnete, wenn entsprechend ein wichtiges Thema ist oder wir haben auch schon an den ganzen Bundestag geschrieben, gerade bei der Abstimmung bei der embryonalen Stammzellen, bei Sterbehilfe und so weiter. Also sind halt unsere kleinen Aktionen, die hoffentlich trotzdem punktuell einkommen.
Also man kann sich über Sie praktisch auch im Internet dann informieren. Sie sind gesellschaftlich aktiv, bereiten eben auch Vorträge vor, diskutieren über gesellschaftlich wichtige Themen. Und an dieser Stelle bleibt mir noch, Ihnen Danke zu sagen, dass Sie heute Nachmittag hier die Gäste waren, hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast war der Rundetisch Bioethik, Frau von Neubeck und Herr Dewitz. Es ging heute anderem auch um die Organspende. An dieser Stelle vielen Dank, dass Sie hier waren bei uns, und wir hoffen natürlich auch weiterhin, dass Sie viel Erfolg haben mit Ihren Vortragsreihen und natürlich auch möglichst viele Leute erreichen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.